Im nächsten etwas längeren Text geht es um Produktionsverhältnisse. Er heißt Der Weg der Brötchen in den Sozialismus. Es war einmal ein junger Mann, der fuhr in das schönste Land der Welt. So sehr viel Schönes hatte er aus diesem Land gehört, dass es fast unmöglich schien, noch Neues oder auch nur Erwähnenswertes hinzuzufügen. Aber der junge Mann war sehr entschlossen, es zu tun. Um nicht mit dem Schwersten anzufangen, um über alles alles sagen zu können, will der junge Mann über Brötchen schreiben. In der DDR ist es nämlich so, die Hälfte der Brötchen wird in staatlichen und Konsumbäckereien, die andere Hälfte in genossenschaftlichen und privaten Bäckereien gemacht. Die staatlichen schmecken nach Pappe und die privaten kriegt man nicht. Das Thema also, der Weg der Brötchen in den Sozialismus. Als ich ankomme, regnet es. Vom Zug aus der Dom überragt die Stadt. Magdeburg sieht nicht gerade aus wie der aufregendste Ort der Welt. Viele Neubauten, ein Meer von Antennen nach Westen hin, die älteren Häuser sind sehr groß und häuserfarbig. Magdeburg wird im bisher letzten Weltkrieg zu 9/10 zerstört. Das ungeheure Wohnungsbauprogramm löst die Probleme. Schönheit kommt später. Magdeburg hat viel Schwerindustrie und eine technische Hochschule. Das Zentrum ist groß und hell, im Stil der 50er und in dem der 60er Jahre. Alles ganz großzügig, Platz hatten sie ja. Ich soll mich bei einem Herrn Meinecke melden. Er geht mit mir zum Gästehaus des Rates des Bezirkes Magdeburg, sehr nobel alles. Hier trifft sich auch die deutsch-deutsche Grenzkommission. Ich bade jeden Tag. Mein Zimmer ist ein Appartement, in ihm empfangen wir Jürgen Klinke. Jürgen Klinke ist beim Rat des Bezirks zuständig für die Getränke- und Backwarenversorgung der 2 Millionen Einwohner. Er ist Mitte 40, dicklich, sehr freundlich und offen. Er hat Konditor gelernt, wurde von seinem Betrieb zum Studium delegiert, ist Ingenieur für Ökonomie, arbeitet schließlich beim Staat. Wie man das wird? Man muss es können, sagt er. Man darf keine Westverwandtschaft haben und vor allem muss man nochmal zur Schule gehen, zur Parteischule. Jetzt ist er Diplom-Staatswissenschaftler. Wenn alles gut geht, denkt keiner an mich. Wenn irgendwo eine Stunde die Produktion ausfällt, werde ich gerufen. Ich habe mal im DDR-Kabarett Die Distel eine Nummer gesehen, da saßen 3-4 Leute in Muschbebu-Beleuchtung und würfelten und trugen die Zahlen in geheimnisvolle Listen ein. Das war die Konsumgüterverteilung der Bezirke. Das war Jürgen Klinke. Herr Meinecke übergibt mich. Herr Klinke wird mich ab jetzt begleiten. Guten Tag, sagt er, wenn wir wohin kommen. Klinke, vom Rat des Bezirks. Das öffnet alle Türen. Als erstes besuchen wir das Backwarenkombinat Magdeburg. Kurt Wilke, der Direktor, ist gerade 60 geworden. Alle, die ihn sehen, gratulieren ihm. Kurt Wilke ist klein und hager und ich glaube ihm, dass er sich durchsetzen kann. Er spricht immer, sachlich und bestimmt. In Magdeburg werden am Tag 2 Millionen Brötchen gemacht. Er davon macht 300.000 und das merkt man an seiner Art zu reden. Sein Zimmer steht voll mit einer Schrankwand, in der eine leere Packung des Weihnachtsstollens kippelt, die wollen sie dieses Jahr neu haben. Auf dem versiegelten Tresor steht ein Wimpel des 1. FC Magdeburg, an den Wänden Auszeichnungen. Wir stoßen auf seinen Geburtstag an, kurz vorher hat er erklärt, dass Alkohol im Betrieb streng verboten ist. Er erzählt von den Kultur- und Sozialfonds, aus denen Zuschüsse für Kuren, die Arbeiterwohnungsgenossenschaft, Veranstaltungen der Frauenausschüsse, der deutsch-sowjetischen Freundschaft, Zuschüsse für Theateranrechte und Sportgeräte im Jugendclub, Präsente bei Eheschließung, silberner und goldener Hochzeit, Jugendwein und für zeitweilige NVA-Angehörige Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke bezahlt werden. Alle Betriebe jedes Bezirks stehen miteinander im Wettbewerb um Qualität, Effektivität und Rentabilität. Jeder Bezirk arbeitet eigenverantwortlich. Soll ein Ort des Nachbarbezirks mitbeliefert werden, wird ein Wirtschaftsvertrag geschlossen. Mittwochs fährt Jürgen Klinke nach Berlin, um neueste Zahlen zu liefern und zu holen. Als Direktor Wilke auf den Lohnfonds zu sprechen kommt, mit dem er auskommen muss, zeigt er grinsend auf Klinke. Ich begreife, dass der sein Vorgesetzter ist. Ich gehe mit Klinke durch den Betrieb. Er wird mir später erzählen, dass er weniger Geld verdient als Wilke, der Staat zahlt schlechter als die Wirtschaft. Im Kombinat sind, alle Teilbetriebe eingerechnet, 710 Leute beschäftigt, davon 62% Frauen. Um in entlegene Verkaufsstellen Brötchen zu bringen, muss das Kombinat abends um 10 Uhr anfangen, sie zu backen. Wenn sie morgens gegessen werden, sind sie also nicht mehr frisch. Aber dem Kombinat angeschlossen sind auch kleine und mittlere Betriebe, die näher am Verbraucher produzieren. Wir gehen durch Kühlräume, in denen Teig gelagert wird, und durch stickige Hallen, in denen Maschinen rattern. In einer Ecke eine Frau poolt die Steine aus Pflaumen. Warum sie hier arbeitet? Sie wohnt um die Ecke. Vorher war sie in einem Oberbekleidungsbetrieb, wo es schwerer war. Arbeiten muss man überall, sagt sie. Jedenfalls bleibt sie hier. Ja, ja. Dass das hier ein Frauenbetrieb ist, heißt, dass Wohnungen, Krippen, Schulen und Arbeit besonders günstig liegen müssen, denn natürlich bringt die Frau das Kind weg. Das Kombinat liegt verkehrsgünstig. So gibt es Zulauf. Am Anfang der großen Taktstraße kommt vorne der Teig rein und am Ende kommen die gebackenen Brötchen raus. Das ist sehr praktisch. Zwischendurch stehen 30 Leute und drücken Knöpfe. Das ist sehr langweilig. Den Brigadier der 30 Leute frage ich, warum er nicht privat arbeitet. Vielleicht eine eigene Bäckerei? Da wird er fast wütend. Ich habe einen wunden Punkt getroffen. Erst vorsichtig, dann richtig laut gegen den Lärm der Brötchenfabrik sagt er, hier ist alles moderner. Da geht die Sache ruckzuck. Und was hier rausgeht pro Schicht, das ist abgesichert. Ob ich 10% mehr oder weniger mache, merke ich erst bei der Jahresendprämie. Wer engagiert sich denn noch? Die Leute gehen nach 8 Stunden. Fertig. Ich habe das Gefühl, der Mann ärgert sich über den Fortschritt. Bestimmt verludern die Gewohnheiten einer Bäckerseele, muss Unachtsamkeit wehtun. Wer weiß, was er mit den vollautomatischen Bäckern auszustehen hat. Ein Bäckermeister in der DDR lernt Marxismus-Leninismus, sozialistisches Recht, wissenschaftliche Arbeitsorganisation, Maschinenkunde, Lebensmittellehre, Physiologie, Preisgestaltung und Materialökonomie. Stichwort Preisgestaltung. Egal, wo ein Brötchen hergestellt wurde, der Verbraucher zahlt 5 Pfennig pro Schrippe. Natürlich ist dieser Preis ein Kunstwerk. Er ist in keiner Weise natürlich. Der Bereich örtliche Versorgungswirtschaft des jeweiligen Bezirks hat sein Geld für Subventionen. Das verteilt er. Mehr als dieses Minus darf der Betrieb nicht machen. Er muss also durchaus wirtschaftlich denken. Ich sehe Teigmacher, Linienführer, Ofenführer. Ich sehe junge und ältere Kollegen. Ich frage eine Frau, ob sie hier gerne arbeitet. Sie lacht. Sie hat den Betrieb nach dem Krieg mit aufgebaut. Sie sagt, unsere Generation hatte keine sozialpolitischen Maßnahmen. Wir hatten keine Kredite, keine 3 bezahlten Jahre fürs Baby, kein Ferienheim und kein Auto. Aber wir haben das alles möglich gemacht und die Jungen nehmen das hin. Wir holen den Direktor und gehen in die Kantine. Auf dem Weg kommt uns eine Gruppe Frauen entgegen. Als sie Wilke sehen, rufen sie, wann geben Sie uns denn einen aus, Direktor? Als er sagt, er würde wohl arm, wenn er allen einen ausgebe, lachen sie laut und sagen, bei dem Geld arm? Das Essen kommt aus der nahegelegenen Stahlgießerei. Man bezahlt 85 Pfennig, es kostet 3,16 Mark. Auch das bezahlt der Kultur- und Sozialfonds. Als wir fertig sind, hat der Direktor eine Besprechung mit seinem Produktionsdirektor. Es gibt Sahnetorte. Natürlich werde ich gefragt, wie sie schmeckt. Sie schmeckt wirklich gut. Der Produktionsdirektor ist zuständig für die Rohstoffannahme, Bestellung, Lagerung, für die Koordinierung innerhalb des Kombinats und für das Sortiment, das nach draußen geht. Wird etwa im Bezirk besonders viel Roggen geerntet, der muss ja verbacken werden, ist er der Ansprechpartner des Betriebs, der die höheren Zahlen bis zum einzelnen Abnehmer der Verkaufsstelle durchsetzen muss. Ich verstehe von der Besprechung kein Wort. Der Produktionsdirektor ist ein sympathischer, grauhaariger, schusseliger Mann, der immer seine Brille in der Hand hält. Wenn irgendein Problem besprochen wird, lächelt er mich an. Ich tue, als wüsste ich, worum es geht. Er weiß, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass er es weiß. Was haben Sie denn nun für einen Eindruck, fragt Wilke, als er die Tür zu seinem Zimmer versiegelt und uns mit seinem Auto zurückfährt. Ich gucke, sage ich. Und bin unzufrieden mit mir. Immer fühle ich mich gefordert, etwas zu finden. Gut, schlecht, irgendwas. Einmal, sagt ein Bäcker, bei Ihnen ist das bestimmt alles moderner. Was soll ich darauf sagen? Ich war mein Lebtag in noch keiner Backstube. Darum geht es mir auch gar nicht. Modern. Beeindruckend ist die Schrecksekunde, wenn Klinke mich als Westjournalisten vorstellt. Beeindruckend die Sekunde danach, in der innerlich die Schultern gezuckt werden und die Leute loslegen. Freundlich, wissend, offen, kalt, an Dinge gewöhnt, lächelnd, kein bisschen spektakulär. Das Naja der Leute hat ein ungeheures Selbstbewusstsein. Die Kraft des Alltags ist bloß die Kraft des Alltags, sie ist das Wichtigste. Wir fahren zu einer Kaufhalle, in der die Brötchen des Kombinats verkauft werden. Sie versorgt in der Mitte des Neubaugebiets Reform gelegen 16.000 Menschen. 100 Leute arbeiten hier, davon 96 Frauen. Die meisten wohnen selber im Viertel. Viele haben deshalb hierher gewechselt. Krippen, Schulen und Kaufhallen wurden in die hohen Häuser gebaut. Der Rest kommt jetzt. Sind denn die Leute mit dieser einen Kaufhalle zufrieden? Frage ich die Leiterin der Kaufhalle. Ja, sagt sie, das sind sie. Ich kann das gar nicht glauben. Die Kaufhalle ist wirklich riesig, aber es gibt keine Alternative. Wer ein privates Brötchen essen will, muss in die Stadt fahren. Aber die Backwaren werden dreimal am Tag hierher geliefert. Ich frage eine Frau, sie verkauft Kuchen, warum sie hier arbeitet. Sie wohnt in der Nähe, war vorher auch in der Fabrik. Es gefällt ihr hier. Ob die Leute unfreundlich sind, wenn es etwas nicht gibt? Naja, sagt sie, eher merke ich, wenn es etwas Besonderes gibt, dann freuen sich die Leute. Und das kommt ja jetzt immer öfter vor. Am großen Brötchenkorb stehen zwei Frauen und unterhalten sich. Ob ihnen die Brötchen schmecken, die sie da im Wagen haben? Ja, sagen beide. Außerdem kommen sie gerade von der Arbeit. Die Kaufhalle ist einfach das Bequemste. Ich frage mich, wie man Unzufriedenheit messen kann. Die Leute kommen offenbar zurecht. Da sagt die eine Frau, manchmal gibt es keine Tüten mehr. Und wohin dann mit den Brötchen? Darauf wäre ich nicht gekommen. Eine Frau sagt, wenn es schnell gehen soll, holt man die Brötchen aus dem Konsum. Man kann sie ja nochmal aufwärmen, das schmeckt auch gut. Wenn ein Bäcker in der Nähe ist, geht man lieber zu dem. Aber so viel sind ja nicht, außerdem das Anstehen vielleicht noch. Aber es gibt dort auch mal Salzbrezeln, mal einen besonderen Kuchen. Die Staatlichen fahren da ihre Strecke und fertig. Wir fahren zu einer PGH, einer Produktionsgenossenschaft Handel, auf der Straße ein Schild der DVZ, der Datenverarbeitungszentrale. In den 50er Jahren, als die Strategie der SED in allen Gebieten auf Verstaatlichung zulief, gründeten viele Bäckergenossenschaften. So konnten sie vom Staat Hilfe bekommen. Inzwischen werden keine neuen PGHen, dies ist der gebrauchte Plural, mehr gegründet. Der Dienstleistungs- und Reparaturbereich wurde ausgebaut. Änderungsschneidereien und Schuhmacher dürfen jetzt kostendeckende Preise verlangen und die privaten Bäcker bekommen Zuschüsse wie die Backwarenkombinate, zu denen Ende der 70er Jahre die einzelnen Betriebe zusammengeschlossen wurden. Die Backstube der PGH ist klein und übersichtlich. Hier schüttet man das angelieferte Mehl noch selber in die Knetmaschine. Die körperliche Belastung ist stärker als in der Fabrik. Aber es geht nicht so auf die Nerven, sagt ein junger Bäcker, den ich frage. Hier weiß man, was man macht. Vorne in der Verkaufsstelle eine Frau fragt, ist das Brot auch wirklich frisch? Dabei muss es noch warm sein. Hier wird das Brot noch mit dem Schlagschieber in den Ofen gefahren, in den Teig wird die Kerbe mit der Hand geschnitten, ein Kipprahmen nimmt gerade die Arbeit des Wendens ab. Aber wer hier arbeitet, hat alle Vorteile einer staatlich geförderten Arbeitsstelle. Nicht so beim Bäckermeister Hammer, der 4.500 Brötchen am Tag macht, dazu 450 Brote und Konditoreiwaren. Dafür verdient ein Bäcker mehr. Interessant ist, dass in der DDR offenbar diese Frage nicht so wichtig ist, dass nun alle ins private Handwerk drängen würden. Ich möchte keinen mehr vor der Nase haben, der mein richtiger Chef ist, sagt eine Frau aus der PGH. Wir sitzen in der Stube von Herrn Hammer, die schweren Möbel zeugen vom Bewusstsein des Handwerkers, die billig gemachten Schrankwände, die in der DDR so beliebt sind, würde er sich wohl nicht hinstellen. Meine erste Frage ist, ob er sich hier im Sozialismus mit Verstaatlichung und so nicht als Außenseiter fühlt. Außenseiter? Ruft der Bäckermeister Hammer. Außenseiter? Er taucht unter den Tisch, dass ich einen Schreck bekomme, und holt aus der Kommode seine Medaillen und Auszeichnungen. Ich drehe mich um, weil er hinter mich weist, und sehe genau 14 Urkunden an der Wand. Früher hatte er es nicht immer so leicht. Heute gibt es ja diese Kredite und die Hilfen für Private. Frau Hammer sagt, wir haben eine treue Kundschaft, das ist schön. Wenn jemand wegzieht, kommt er oft noch vorbei und sagt, bei Ihnen schmeckt es doch besser. Und in der Kaufhalle bleibt man eben nicht so leicht stehen und unterhält sich mal. Übrigens hatte ich genau das gesehen, Leute, die in der Kaufhalle stehen bleiben und sich mit der Verkäuferin unterhalten. Frau Hammer war Säuglingsschwester, sie hat den Beruf aufgegeben für ihren Mann. Sie steht morgens um 1 mit ihm auf. Wenn er fertig ist, verkauft sie noch mit im Laden. Bei der Steuer gilt sie nicht als Arbeitskraft. Das ist doch eine Gemeinheit, sagt sie, ich verdiene gar nichts. Man sollte sich scheiden lassen, sagt sie und lacht. Dann hätte ich auch ein Einkommen wie alle. Der Laden macht ihr offenbar am meisten Spaß. Hier wird man gelobt, man klatscht und hilft einander. Wir haben keine Schwierigkeiten, Handwerker oder Autoreparaturtermine zu kriegen, sagt sie. Ist doch auch ein Vorteil, nicht? Herr Hammer kniepert immer durch seine Brille. Er guckt mich an und scheint zu fragen, ob der das versteht. Herr Hammer bestreitet, mehr zu verdienen als ein normaler Bäcker. Natürlich glaube ich das nicht und das sieht Herr Hammer auch. Listig, sagt er. Man hat es nicht leicht. Auch er bekommt Produktionsvorgaben und wenn er mehr macht, wird vorausgesetzt, dass er auf diesem Stand bleibt. Es wird mit ihm gerechnet. Dieses Jahr waren sie im Urlaub. Bulgarien für 5.000 Mark. Denn natürlich sind sie nicht im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Ferienheime hat. Sie müssen alles selber bezahlen. Die Leute da reagieren nur auf Westgeld, sagen sie. Man kommt sich blöd vor. Sie haben 5 Angestellte. Einer davon ist ihr jüngster Sohn. Ich frage ihn, warum er bei seinen Eltern lernt. Zufall, sagt er. Er war bei der Reichsbahn und durfte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Das stellte der Arzt fest. So lernt er noch einmal. Die Backstube bietet sich an. Mit der Disco, das ist nicht so einfach. Er muss ja um 1 nachts zu arbeiten anfangen. Aber man kriegt das schon hin, sagt er lächelnd. Die Backstube ist klein. Wo sich 5 Leute umziehen, wo sie Pause machen, habe ich nicht gesehen. Ein Lehrling wohnt um die Ecke. Wenn er schläft, holt ihn Frau Hammer. Auch das ein Vorteil privat. Zum Abschluss besuchen wir eine Kaufhallenbäckerei. Sie ist wohl die optimale Lösung. Eine Bäckerei von 15 Leuten, Teil des Backwarenkombinats, die Ware von 10 Meter weit transportiert und die den Verbrauchern Frische bringt und den Beschäftigten die Vorteile eines staatlichen wie die eines kleinen Betriebs. Eine der Frauen, die hier gerade frühstücken, war vorher Kranführerin. Das ist, sagt sie, körperlich weniger anstrengend, aber man muss mehr aufpassen. Ob es jetzt also besser ist, frage ich. Eine andere Kollegin sagt, Bewegung ist immer gut. Alle haben hierher gewechselt, weil sie in der Nähe wohnen. Ein Bäckermeister bekam einen Auflösungsvertrag, weil der Arbeitsweg nicht zumutbar war vorher. Das hat die Gewerkschaft vermittelt. Der Betrieb wird verpflichtet, 3 gleichwertige Arbeitsplätze mit gleicher Bezahlung anzubieten. Hier muss er den Teig wieder selber kneten. Das war in der PGH automatisiert. Er ist aber zufrieden. Alle sind irgendwie zufrieden. Jeden frage ich, ob er tauschen würde. Keiner will. Wer in der PGH arbeitet, dem ist die große Taktstraße zu langweilig. Wer an der Taktstraße steht und Knöpfchen drückt, der will nicht missen, was der Betrieb ihm bietet. Wer für seinen Meister arbeitet, findet die Atmosphäre angenehm. Was hatte ich auch erwartet? Die Betriebe haben immer noch zu wenig Arbeitsplätze. Wer wechseln will, kriegt immer was. Die große Klage fand nicht statt. Ich stand in den sehr verschiedenen Backstuben und die Leute waren zufrieden. Das große Wort der DDR ist, naja, die Ferne scheint merkwürdig machbar. Was noch nicht ist, wird kommen. Was noch nicht da ist, wird da sein. Eine erstaunliche Haltung. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, 5 Pfennig für eine Schrippe, das ist zu wenig. Wir aasen mit dem Zeug, weil wir es nachgeschmissen kriegen. 73 Pfennig für ein Brot, das ist nicht gut. Die Leute kaufen sich in Konsum ein Brot und gehen bei Privats vorbei. Wenn sie dort noch eins gekriegt haben, schmeißen sie das Konsumbrot weg. Das machen die Preise. Keiner der Bäcker, ob in der Fabrik oder in der PGH oder in der Kaufhallenbäckerei oder Herr und Frau Hammer, keiner findet das in Ordnung. Sie finden die niedrigen Preise nicht in Ordnung. Sie wissen, dass sie diese Preise ihrem Staat verdanken. Sie wissen, was gemeint ist und finden es gut. Wie soll man es sonst finden? Aber sie sehen, was daraus wird und sagen, von 10 Pfennig für ein Brötchen verhungert bei uns keiner. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nachlässig werden mit dem, was wir haben. Am Schluss stelle ich immer die berühmte Erika Runge-Frage. Erika Runge war eine berühmte Schriftstellerin, die auch viel mit Interviews und dokumentarischer Literatur gearbeitet hat. Die Erika Runge-Frage. Wenn eine Fee käme und Sie hätten 3 Wünsche frei, was würden Sie sich für Ihren Betrieb wünschen? Ich frage das viele Leute. Ich frage das auch Jürgen Klinke, meinen Begleiter. Sie alle wünschen sich immer mehr Platz, mehr Material, mal Ananas oder einen kürzeren Weg zum Mehlschleppen. Und immer, bei allen, kommt als 3. Wunsch, dass Frieden bleibt. Dass wir weitermachen können, was wir hier tun. Denn sonst, sagen sie, sonst ist ja alles nichts. Mir fällt Matthias ein. Ich hatte ihm die DVZ geliehen, er gab sie mir zurück und sagte, die sind aber sehr DDR-freundlich. In der Ausgabe stand überhaupt nichts über die DDR. Was ist die DDR? Wenn jemand von Weitem auf dich zukommt, kann es sein, er sieht klein aus und dick und ein bisschen lächerlich. Wenn er bei dir ist, ist alles wie bei allen. Besonders klein ist er nicht, das Dicke wirkt ganz proportioniert und irgendwie ist er auch nicht mehr lächerlich.
Ja, Zeit zum Klatschen. Ja, ich lese jetzt zum Abschluss noch einen Text vor, der über Kommunismus heißt und der mich auf jeden Fall persönlich auch immer wieder sehr bewegt.
Mich auch.
Lukas auch. Euch auch. Über Kommunismus. Die Geschichte Lateinamerikas, Afrikas und Asiens ist unsere Geschichte wie die des Faschismus. Wir können lernen, was Herrscher taten, um Revolutionen zu verhindern. Wir können Minister für widerwärtige Angelegenheiten reisen sehen und drüber lachen. Selbst die Theorie des Sozialismus und ihre Umsetzung in seinen Ländern. Ein Informationsproblem. Aber Neuigkeiten genügen nicht. Du musst mit ihnen umgehen. Du musst auch das Alte neu sehen lernen. Bei jeder Frage, die dir ganz neu und überraschend beantworten wird, kannst du anfangen, über den Kommunismus nachzudenken. Das im Nachhinein Verblüffende wird sein, dass du an vielen Antworten vorbeigegangen bist, ohne diesen Anstoß zu kriegen. Du wirst dich bei beknackten Büchern, lachhaften Lehrern, schickem Schund und zynischen Zeitzeichen fragen: Was hindert die Leute, sich zu trauen? Wo haben wir gelernt, im Untergang unserer Unterdrücker unseren eigenen Untergang zu sehen? Was ist das für eine Lage, in der wir andere Menschen schlagen wollen oder besitzen? Und wie wirkt, worin wir leben? In der Sprache der Jugendlichen bedeutet jemanden anmachen zweierlei: dass du denjenigen verprügeln willst oder mit ihm schlafen. Offensichtlich liegt beides so nah beieinander, ist beides so unaussprechlich, dass diese Ungeheuerlichkeiten eine geworden sind, dass Extraausdrücke fehlen. Auch sonst sind die einzigen Gefühle, die du zeigen darfst und schließlich kannst, die der Abscheu und des Ausflippens. Liebe, Ausflippen, schon wieder so ein Wort. Auch Ausflippen kann Amoklaufen bedeuten und vor Freude verrückt werden. Das ist es, das uns Gewöhnliches nicht mehr empfinden lässt und nur noch das Extreme wahrnimmt und das uns beides gleich fremd erscheinen lässt. Wo geherrscht wird, hat das Folgen für jedes Verhältnis zwischen Leuten. Klassenherrschaft bringt nicht nur Verdummung, Demokratenverfolgung, Faschismus und Krieg, sondern auch geistige Verkrüppelung jedes Einzelnen. Die zwei Seelen, die da in der Brust von Goethes Faust wohnen, sie sind Ausdruck der Unerträglichkeit unserer Situation einerseits und unserer Sehnsucht andererseits. Aber auch der Widerstreit zwischen dem, was wir wollen, mehr Glück, bessere Verhältnisse, das begegnet uns in jedem Schlager, jedem Sprichwort, und dem ständigen Zufriedengeben mit dem einen, den wir lieben. Also auch unsere Gefühle, nicht angeboren, sondern so geworden aus bestimmten Gründen. Noch immer erscheint uns Glück als etwas, das uns einzeln zufällt. Dagegen stehen Planung und Gemeinsamkeit. Die Ausschließlichkeit der privaten Lust schließt uns aus von der Welt und ist ja auch so gedacht, als Flucht vor der schlechten Realität. Und deshalb konnte dieses so furchtbar absolute Privatglück überleben, weil es nicht stört beim Herrschaft ausüben. Du lernst täglich, dass du nicht alleine bist. Du lernst, dass Herrschaften Krüppel brauchen, die ihnen dienen. Du lernst, deine Sehnsucht nicht mehr auf den Mond zu richten oder eine Zufallsbekanntschaft, sondern auf das Abschaffen der Verkrüppelung. Auf eine Gesellschaft von unter sich gleichen Menschen. Du sagst dir, dass du dich erst wirklich ändern kannst und wirst, wenn die Bedingungen deines Zustandes sich verändern. Du weißt, dass sinnvolles Leben hier möglich wird, schon im Kampf für sinnvolles Leben. Du kämpfst für die Abschaffung aller Kämpfe, damit auch du nicht mehr kämpfen musst. Und wirst Kommunistin.
Danke.
Danke.